Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo ihr Lieben und willkommen zurück beim Podcast der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Debbie und wieder für euch am Mikrofon unterwegs mit hoffentlich den richtigen Fragen. Denn ich darf heute mit einem der Patenkinder der Sportregion Stuttgart sprechen. Die Patenkinder der Sportregion Stuttgart, damit meinen wir eigentlich die Kampagne des Olympiastützpunkts Stuttgarts Team Paris. Ziel dieser Kampagne ist es, dass sich möglichst viele der vom Olympiastützpunkt Stuttgart betreuten Akteure oder Athletinnen und Athleten für Paris qualifizieren und entsprechend dort dann auch Medaillen holen. Und wir möchten das natürlich unterstützen und fördern. In diesem Zusammenhang existiert bereits seit fast 2 Jahrzehnten das Patenschaftsmodell der Sportregion Stuttgart. Damit aber nicht genug. Deswegen haben wir jetzt gedacht, wir holen uns mal so ein Patenkind hier dazu und möchten auch den ersten Ringer des der Podcast-Geschichte der Sportregion Stuttgart hier begrüßen. Jelo Kramer.
Ja, genau. Alle coolen Dinge sind 3, ne?
Ja, genau. Also Jelo Kramer, griechisch-römischer Ringer in der Gewichtsklasse bis zu 130 Kilo. Herzlich willkommen.
Debbie, vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
130 Kilo. Huiuiui, da habe ich ein bisschen Angst, dass ich jetzt mich nochmal verquatsch. Nein,
alles gut.
Du tust mir nichts.
Ich bin ganz lieb.
Ich merk's. Also wirklich. Du bist vor nicht allzu langer Zeit deutscher Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Ja, genau. Ich glaube, welcher Tag haben wir heute? Dienstag. 2 Tage ist jetzt her. Am Samstag konnte ich mich deutscher Meister nennen.
Ja.
Sonntag habe ich die Medaille überreicht bekommen. Also ja, jetzt sitze ich hier.
Voll cool. Bist du stolz?
Natürlich. Natürlich freut man sich darüber. Das ist... Ja. Klar war der Anspruch an mich von Anfang an, deutscher Meister zu werden, aber man muss auch erstmal erreichen, weißt du. Und wenn du dann den Wettkampf hinter dir hast und ein zufriedenstellendes Turnier abgeliefert hast, eine gute Leistung erbracht hast, dann bist du echt zufrieden und froh über den Turnierverlauf.
Du hast aber jetzt auch schon in deiner Karriere die ein oder andere Medaille einstecken können. Du bist U23 WM 2017 Bronzegewinner plus EM Bronzegewinner von 2020.
Jawohl.
In Rom.
Ja.
Bei den Erwachsenen sozusagen. Nicht,
genau.
Nicht U, sondern wirklich
bei den Senioren, ja.
Bei den Senioren.
Nennt man es so, aber bist du nicht alt?
Das heißt, der Weg ist geebnet Richtung Paris 2024.
Absolut. Das ist das Ziel, da arbeite ich drauf hin, das ist der Traum und ich bin auch zuversichtlich, dass ich es erreichen werde.
Mit der Förderung der Sportregion Stuttgart und des Olympiastützpunkts.
Natürlich.
Wie gestaltet sich diese Förderung? Was kannst du da ein bisschen zu erzählen?
Naja, letztendlich die Sportregion Stuttgart, die unterstützt uns Sportler mit immateriellen Rat, mit den Top-Trainingsbedingungen hier und natürlich auch finanziell werden wir Sportler unterstützt. Und ja, einfach dieses System, dieses große Team hinten im Rücken zu spüren, das gibt einem halt nochmal umso mehr Aufwind, wenn man halt, wie soll ich sagen, die Herausforderungen angeht und auf top besetzten Wettkämpfen sehr stark sich platzieren möchte.
Das heißt, du hast jetzt absoluten Rückenwind für das große Ziel Paris 2024.
Genau.
Medaille.
Das ist Ziel.
Ja?
Natürlich. Jeder träumt davon, jeder Sportler einer Randsportart, wo Olympia, soll ich sagen, das allerhöchste Ziel seiner Karriere darstellt, der träumt von olympischen Medaille. Und ich bin mir sicher, wenn ich noch weiter so fleißig an mir arbeite, noch weiter die Potenziale, die ich in mir sehe, aber auch die Trainer in mir sehen, wenn ich schaffe, da noch die umzusetzen, dann sollte eigentlich der Weg für eine medaillenreiche Zukunft geebnet sein. Aber das heißt natürlich viel Arbeit, viel Training, viel Essen, um das Training natürlich auch zu verwerten und viel Schlafen.
Für unsere Zuhörer ist es vielleicht noch nicht so richtig im Kopf, dass Paris 2024 tatsächlich jetzt in 2 Jahren schon stattfindet, weil gerade eben erst Tokio war, also ja. So gefühlt oder physisch war es ja auch erst vor einem Jahr, weil es ein Jahr verlegt wurde. Du bist jetzt aber schon voll im Auftrainieren.
Genau. Die Zeit vergeht unglaublich schnell, gerade im Leistungssport. Und ja, letztendlich, die Weichen werden jetzt gestellt für Olympia 2024. Letztendlich, das erste sehr, sehr wichtige Turnier wird die Weltmeisterschaft nächstes Jahr sein. Weil die ersten 5 Sportler qualifizieren sich automatisch für die Olympischen Spiele. Und wenn du da natürlich schon die Quali schaffst, ist es perfekt. Du kannst mit einer ganz anderen Periodisierung arbeiten, viel langfristiger auf die Olympiade hintrainieren, um dann noch in einer besseren Verfassung zu sein. Und wenn du halt da dann noch nicht die Quali erreichst, dann hast du nochmal 2 Qualifikationsmöglichkeiten. Im Jahr 2024 wird es dann noch 2 Quali-Turniere geben. Ein europäisches, beziehungsweise ein kontinentales und ein weltweites Turnier. Und ja, da natürlich dann praktisch auf den letzten Drücker ist dann auch nochmal zusätzliche mentale Belastung und auch physische Belastung. Dementsprechend das Ziel ist, 2023 die Quali zu holen und dann total Fokus auf Paris.
Musst du dich denn jetzt schon irgendwie extrem einschränken mit irgendwas, was das Training angeht, oder seid ihr da noch wie in so einer Aufbauphase?
Es gab eine große Veränderung, die auch begründet, warum ich nicht auf der EM gestartet bin. Mhm. Nämlich, wir haben jetzt nach der WM in Oslo letzten Jahres im Oktober festgestellt, erst dort festgestellt, eigentlich hat sich es immer herauskristallisiert, dass die Top 5 auf der WM oder auf welchem internationalen Turnier auch immer, eigentlich immer die physisch stärksten im Schwergewicht sind. Und im Schwergewicht spielt die Physis halt umso mehr noch eine größere Rolle. Und dann haben wir beschlossen, natürlich mit dem Bundestrainer zusammen.
Du mit deinem Trainerteam quasi.
Genau, mit meinem Trainerteam, mit allen, die da mit was zu sagen haben, dass ich mich jetzt erstmal aus dem Wettkampfbetrieb rausnehme und breit werde. letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, die Trainer waren der Meinung, ich war zu dünn.
Okay.
Zu schwach.
Also, ein Podcast, da kann man ja leider nicht so richtig sehen, aber ich würde das mal beschreiben für unsere Zuhörer. Mir gegenüber sitzt ein Berg von einem Mann, fast 2 Meter groß.
1,92 Meter.
Ja, fast 2 Meter.
Das sind die Schuhe, die so wirken.
Ach so, also ich hab mich schon recht klein gefühlt und ich habe gerade mal so kurz auf deine Oberarme geguckt und habe gedacht...
Mir fällt es auch schon die ganze Zeit auf. Ich wollte schon sagen, meine Augen sind hier oben, hallo.
Also die Oberarme, die sind schon nicht ohne.
Danke dir, ja, die müssen auch verdammt viel arbeiten.
Ich nehme jetzt einfach mal so eine von meinen späteren Fragen vorweg. Die Klasse bis 130 Kilo heißt aber nicht, dass du jetzt im Moment 130 Kilo hast, oder? Das ist einfach das Maximum.
Ja, genau. Zum Wettkampftermin darf ich nicht mehr als 130 Kilo haben.
Ja.
Momentan, denke ich so, habe ich vielleicht so 130,5, 131.
Echt?
Ja.
Aber Muskelmasse?
Das meiste.
Weil ich hab mal jemanden kennengelernt, der hat als Strongman, wollte der da bei diesem Wettbewerb mitmachen. Und da muss man, glaube ich, 150 Kilo wiegen, mindestens. Das war halt nicht Muskelmasse, sondern das war halt mehr so.
Ja, ich weiß es nicht. Nicht aktive Masse, ne?
Nee, genau. Das ohne Wasser. Aber das ist schon, ich muss schon sagen, du bist jetzt nicht wenig. Und dann.
Nee. Klamotten finden ist auch sehr schwer, ja.
Ja, das glaube ich. Da platzt ganz gerne mal so ein T-Shirt auf.
Ja, passiert.
Ja, aber wie warst du?
Also, ich war jetzt nicht wirklich dünn. Für den nationalen Vergleich war ich immer sehr gut, wie soll ich sagen, schwer, kräftig, wie auch immer. Mhm. Aber wenn du halt wirklich auf so ein internationales Turnier gehst, meine Augen sind hier oben, Debbie. Wenn du wirklich auf so einen internationalen Wettkampf gehst und dann siehst, wie die Kubaner da auf dem Wettkampf rumlaufen, das ist ein richtiger Hühne. Also der Mann ist 4-facher Olympiasieger. Da tun wir auch eine Frage vorweggreifen. Wer ist mein Vorbild? Das ist Mihai Lopez. Der ist jetzt mit 38 ist er nochmal Olympiasieger geworden.
Wow.
Zu null. Absolut dominierend.
Ja.
Und der ist halt einfach ein Ausnahmesportler. Der ist dafür gemacht. Der ist ein Jahrhundertathlet. Also er ist physisch auf einer ganz anderen Ebene, aber auch technisch und von seinem Gefühl einfach. Wir können uns glücklich schätzen, die Ringerwelt, dass wir das Glück hatten, ihn zuzuschauen. Und ja. Ich habe schon mit allen Athleten trainiert, die jetzt auf dieser diesjährigen oder auf der letzten Olympiade eine Medaille geholt haben. Mhm. Und wirklich, jeder hat sich menschlich angefühlt. Bei jedem hast du gemerkt, da sind Fehler drin, da kannst du irgendwie auch mal einen Punkt machen. Aber dieser Lopez, das ist unfassbar. Also eine Woche war ich im Trainingslager in Bulgarien und habe mir vorgenommen, einen Punkt gegen ihn zu machen. Keine Chance gehabt. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe wirklich gearbeitet ohne Ende. Ich habe ihn beobachtet, ich habe überlegt, aber der ist einfach unglaublich dominierend und wirklich so dermaßen weit entfernt von dem Rest der Weltkonkurrenz.
Das heißt, man sieht sich aber wirklich auch so als die Top 5 Ringer auch unterm Jahr häufiger mal auch zu so einem Trainingslager, ja?
Genau, ja. Wir trainieren oft mit internationalen Partnern zusammen, haben dementsprechend auch viele Trainingslager im Ausland. Mhm. Und da lernt man sich halt auch kennen, außerhalb vom Wettkampf.
Aber das ist ja cool, weil das diesen Family-Gedanken von dem Sport ja dann auch so ein bisschen fördert.
Auf jeden Fall, der Sport ist sehr, sehr familiär.
Viele Randsportarten sind sehr familiär. Aber
das kannst du besser beurteilen wie ich. Du hast ja ständig Interviewpartner aus allen möglichen Sportarten, aber die Ringer-Familie ist auf jeden Fall eine große, aber sehr, sehr sympathische Familie.
Ja, nee, aber dass sich wirklich so die Top 5 da so regulär immer mal wieder treffen, das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, würde ich sagen.
Naja, also es ist jetzt nicht so, dass die Top 5 sich regelmäßig treffen. Es ist halt eher so, mal bist du mit der Nation im Trainingslager, mal ist die Nation dabei und ich hatte halt das Glück, durch welche Konstellation auch immer, dass ich mit allen, die jetzt sich bei der letzten Olympiade in der Top 5 platziert hatten, mit denen mal trainiert zu haben oder mal auf einem Wettkampf gegen die angetreten bin. Und da zieht man natürlich Quervergleiche, wer ist der Beste, wer ist wirklich so stark und wer nicht. Und der Lopez ist wirklich so stark, wie er aussieht.
Aber du hast gesagt, das ist ein Hühne. Wie groß ist der? Ist der, hat der seine 2 Meter, oder?
Nee, der ist 1,96 Meter, glaube ich. Mhm. Ich glaube, 3-4 Zentimeter mehr als ich hatte nochmal. Was aber der große Größenunterschied war eigentlich nicht die Größe nach oben, sondern einfach die Größe in die Breite. Mhm. Also als ich vor ihm oder hinter ihm stand eher, sein Kreuz ist also fast so breit wie der Tisch. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Der Rücken ist dafür gemacht, um Leute zu werfen.
Wow.
Und das habe ich auch gespürt.
Kann man sich sowas ohne Hilfe, ohne chemische Hilfe antrainieren?
Naja, ich sag mal so, ich habe Bilder von seinem Vater gesehen, von seinem Bruder gesehen.
Ja.
Es sind riesige Hünen. Also der Mensch, der Mann ist halb Mensch, halb Berggorilla. der ist ein genetisches Wunderwerk. Also
ja.
Ich bin mir sicher, wenn du dem seinen alten Herrn noch ein paar Wochen auf die Ringermatte schicken würdest, der würde bestimmt auch gar nicht so schlecht abschneiden. Mhm. Weil die halt einfach eine unglaubliche Genetik haben.
Okay. Aber das ganze Thema so rund ums Doping ist schon, ja doch, im Ringen immer mal wieder Thema.
Natürlich, du hast immer solche, ohne jetzt, soll ich sagen, Nationen unter Generalverdacht zu stellen.
Ja.
Aber du hast schon einige Sportler aus Osteuropa, wurde schon mit dem bloßen Auge siehst, dass da nicht alles so ganz so natürlich vonstatten gegangen ist.
Wobei das ja eigentlich, also wenn wir jetzt mal an diese typische Wachstumsdroge denken, die viele Bodybuilder zum Beispiel auch nehmen, einfach um das, die Muskeln nochmal rauszuarbeiten, da ist ja, fehlt ja der Bums dahinter eigentlich, oder nicht? Ist es nicht immer nur schön aussehen und da fehlt dann die Kraft?
Naja, letztendlich, wie entsteht Kraft? Du hast deine Muskelstränge, die kontraktieren und dementsprechend Leistung abgeben. Und wenn du halt eben solche Substanzen zu dir nimmst und du dann mehr Muskelstränge hast, dann hast du dementsprechend auch mehr Kraft.
Okay. Also nur, ich wollte nur mal kurz über dieses Thema reden, weil ich finde, das ist, man muss auch mal ein bisschen selbstkritisch über eine Sportart sprechen.
Natürlich, absolut. Ich, aber das betrifft alle Sportarten.
Wir müssen da aber jetzt auch nicht weiter drauf
eingehen. Alles gut, stört mich absolut nicht. Ist auch, hast du absolut richtig angesprochen. Und ich finde, der Kampf gegen Doping wird international nicht gut genug geführt.
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über die EM und WM, die jetzt so stattfinden dieses Jahr, und habe jetzt gesehen, dass die WM eigentlich in Russland hätte stattfinden sollen.
Genau.
Die findet jetzt aber in Serbien statt und für nächstes Jahr ist sie dann jetzt aber in Russland angesetzt. Aber eigentlich wollten sie nicht nach Russland geben, wegen der aus dem Ausschluss der russischen Athleten.
Genau. Das hat es halt alles, dieser Ukraine-Konflikt hat es jetzt alles nochmal beschleunigt, beziehungsweise war letztendlich der Grund für die Entscheidung, dass keine Wettkämpfe in Russland stattfinden würden. Allerdings muss man sagen, Russland hat sich ja in der Vergangenheit auch schon nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was der Kampf gegen Doping angeht. Aber das ist ja jetzt nicht nur Russland im Allgemeinen, sondern auch viele andere Länder in Osteuropa, die da, wie soll ich sagen, nicht ganz so sauber arbeiten.
Viele erfolgreiche Ringer kommen aber aus Osteuropa.
Ja, ist aber nicht nur auf das Doping zurückzuführen.
Nee, auf gar, so wollte ich es auch nicht.
Man muss natürlich ganz klar sagen, dass Ringen in Osteuropa einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja. Sport im Allgemeinen hat eigentlich in Osteuropa einen ganz anderen Stellenwert. Und ja, letztendlich Ringen oder die Wiege des Ringens ist in dieser Kaukasusregion. Also irgendwie jede Nation, die an diesem Kaukasusgebirge angrenzt, ist sehr gut im Ring. Dazu sollten diese vielen russischen Teilrepubliken, Dagestan, Tschetschenien, Inguschetien, Ossetien, wie auch alles sie heißen, die unglaublich stark im Ringen sind, wo es einfach kulturell verankert ist, wo jeder kleine Junge erstmal ringen geht, wo ein Ringerohr zu haben, eine Medaille praktisch ist, wo die Leute sich teilweise selber Ringerohren machen.
Wie macht man sich denn selber Ringerohren?
Du nimmst ein Ohr, tust es irgendwo zwischen eine feste Unterlage machen und dann draufschlagen.
Nein!
Doch. Irgendwie mit Cola-Dosen oder was auch immer. Hauptsache, der Knorpel bricht und es füllt sich dann mit Blut.
Nee.
Doch.
Warum macht man sowas freiwillig?
Ja, weil die halt gesellschaftlichen Ruhm dadurch bekommen. Also da hat halt, wie soll ich sagen, Ringer zu sein, ist da halt eine Errungenschaft, ist da was sehr Tolles.
Ein Statussymbol quasi.
Genau, Statussymbol. Das war das Wort, das ich gesucht habe.
Danke. Ah, guck, ich kann deine Sätze schon vollenden.
Und ja, dazu hast du halt dann noch die Türkei, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Iran, die halt unglaublich stark sind im Ringen, wo es kulturell sehr verankert ist, wo Ringen Nationalsport ist. Und Ausreisernationen, die halt nicht gerade am Kaukasus sind. Kuba ist unglaublich stark, da kommt ja auch mein Idol her. Und die Amerikaner sind sehr stark. Aber vor allem im Freistil, das ist die Stilart, die ich nicht betreibe.
Du betreibst griechisch-römisch?
Genau.
Was ist der Unterschied?
Im Freistil darfst du den ganzen Körper angreifen. Und im griechisch-römisch ist die Angriffsfläche nur von der Hüfte bis zur Kopfspitze.
Das heißt, im Freistil kann man auch unter die Gürtellinie quasi. Kommt da das Sprichwort her vielleicht sogar?
Ich weiß es nicht. Ich bin kein Germanistikstudent, aber, ja, da darf man auch unter die Gürtellinie gehen.
So, kämpft man dann mit den Fäusten gegen die Beine oder schon mit Kicks?
Nein.
Ist es dann also, wie mit?
Nee. Im Ringen wird eigentlich nicht getreten und nicht geschlagen.
Nie?
Nur wenn es der Schiedsrichter nicht sieht. letztendlich das Ziel ist, Griffe zu machen und den Gegner irgendwie zu werfen.
Und du könntest jetzt quasi auch in die Beine, die aber Beine umarmen quasi,
genau,
und dann
würdest
den anderen umhauen.
Zum Beispiel, ja.
Okay.
Aber ja, umarmen, das klingt so.
Ja, ich wollte so bildlich darstellen.
Wird gepackt und geworfen.
Ja.
Aber ja, um aufs Thema zurückzukommen mit Kicken, es gibt sowas wie einen Fußfeger. Da wird halt, wie soll ich sagen, der Fuß des Gegners weggefegt.
Ja, genau.
Und das könnte für einen Außenstehenden wie ein Kick ausschauen.
Ja.
Ja.
Ich glaube. Das habe ich auch schon mal gesehen. Also ich habe ja auch schon mal Ringen geguckt.
Wo?
Bleibt ja nicht aus im Fernsehen.
Ah, okay.
Und ich war mal das ein oder andere Mal bei einem Pressetermin in Moosberg, beim Frankie.
Genau.
Und der hat da auch mal mit seinem Sparing-Partner mal so ein bisschen was gezeigt. Und da. Aber live habe ich es leider noch nicht gesehen.
Ja, wird es höchste Zeit?
Ja. Ihr startet im September wieder in die Bundesliga-Saison?
Genau, im September startet die Bundesliga-Saison in Schondorf in der Grauhalde. Mhm. Und da bist du recht herzlich eingeladen, vorbeizukommen.
Oh ja, klar,
Samstagabends schaust du vorbei.
Ja.
Wird gekämpft, gesiegt.
Also nur, wenn du mir einen Sieg garantierst.
Das verspreche ich dir. Kleinfingerschwur.
Okay, auf jeden Fall, das machen wir. Vielen Dank jetzt schon mal für die Einladung. Wir sind jetzt schon beim Thema Bundesliga angekommen. Wir springen hier so durch die Themen durch. Es ist richtig cool. Macht wirklich Spaß. Bundesliga. Ja.
Ja.
Schön, oder?
Also ist eine coole Sache, ja. Also
ihr seid 2019 aufgestiegen.
Genau, wir sind noch recht frisch in der Bundesliga.
Ja.
Wobei der ASV hat eine längere Geschichte, eine sehr, sehr lange Geschichte, war ein Gründungsmitglied der Deutschen Ringer-Bundesliga. Aber trotzdem sind wir erst wieder in jüngerer Zeit dort verankert. Und ja, das Tolle an der Bundesliga ist halt einfach, mit den Fans zu interagieren. Und dementsprechend war auch die Corona-Zeit nicht schön, weil für mich macht die Bundesliga aus, vor dem riesigen Publikum zu kämpfen, die Emotionen zu spüren und ohne Zuschauer oder mit wenig Zuschauern finde ich das alles nicht so reizvoll.
Wie viele Zuschauer kommen denn da?
Also zu Hochzeiten, noch vor Corona, wo wir das Derby gegen die Red Devils Heilbronn hatten, da waren 1500 Zuschauer in dieser kleinen Halle.
Wow.
Ja.
Das ist aber mal eine Hausnummer.
Ja, und es war das erste Jahr unseres Vereins wieder frisch in der Bundesliga. Mhm. Ich denke, wir haben jetzt einen ganz anderen Rückenwind, eine viel größere Präsenz in der Mediale und noch viel mehr in den Köpfen in Schondorf verankert, noch mehr. Und ich denke, wenn es keine Einschränkungen geben wird, man weiß ja nie, was im Herbst wieder ist, wenn die Grippesaison oder wie auch immer vonstatten ist, dann werden wir nur mit deutlich mehr Zuschauern antreten.
Ich habe mich ein bisschen im Vorfeld über die Bundesliga, die Ringen-Bundesliga, dieses Jahr informiert und musste feststellen, dass ihr mit den Red Devils dieses Jahr nicht in derselben Staffel seid.
Ja, was ich sehr schade finde. Irgendwie soll es immer nie sein.
Das ist, also ihr wart jetzt bestimmt zwei Jahre nicht mit den Red Devils in derselben Staffel. In der Regel war es so, dass die Bundesliga aus 4 Staffeln bestand. Jetzt sind es nur noch 2, Ost und West.
Und jetzt sind wir in
Schondorf in der
Osten,
ersten Bundesliga Ost.
Ja, da war ich auch sehr unglücklich drüber. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich hätte mir gewünscht, natürlich mit den Red Devils die Gegner in der Staffel zu haben. Einfach, weil die unser Derby oder das nächste Derby gewesen wären. Ja. Aber stattdessen müssen wir halt irgendwie nach Greiz und Magnerkirch, was weiß ich wo, in den Osten hinfahren. Aber so ist es halt.
Weißt du, warum das so ist?
Naja, die Verantwortlichen haben sich halt einfach die Karte angeschaut und irgendwo mussten sie halt eine Linie ziehen.
Ja.
Und Schondorf ist halt leider östlicher als Heilbronn. Mhm. Die hatten noch Glück, in die Staffel West zu gehören, aber wir mussten dann halt in den Osten.
Und warum wurde es überhaupt reduziert von 4 auf 2 Staffeln?
Weil noch eine zweite Bundesliga eingeführt worden ist.
Ach so.
Genau. Und die Anzahl der Vereine, die in der ersten Bundesliga kämpfen, wurde verringert.
Okay.
Jetzt sind wir 2 Staffeln mit jeweils 8 Teams.
Mhm.
Und davor waren wir 4 Staffeln mit 2x6 und 2x7 Teams.
Okay. Und die sind dann einfach letzte Saison praktisch sportlich abgestiegen?
Ja.
Und wurden dadurch verringert und deswegen können es jetzt.
Und aus den Regionalligen sind noch welche aufgestiegen
und
daraus ist die zweite Bundesliga entstanden.
Einfach auch, um die erste ein bisschen zu
straffen, genau.
Ja.
Da war, wie soll ich sagen, das Leistungsgefälle war ein bisschen zu groß.
Mhm. Ist ja aber gut.
Ja, definitiv.
Also erwarten die Zuschauer in Schorndorf
spannendere Kämpfe auf jeden Fall. Noch spannendere Kämpfe.
Wie läuft denn so ein Bundesligaspieltag ab? Habe ich da die
Kampftag,
ganzen...
wir spielen nicht.
Okay. Oha, okay. Also, wie läuft ein Bundesliga-Kampftag in der Ringen-Bundesliga ab? Mit den ganzen Gewichtsklassen?
Genau.
Griechisch-Römisch, Freistil, ja, nein? Oder gibt es nur eine griechisch-römische Bundesliga? Oder wird gekämpft?
Es
oder
wird
wie
gekämpft.
Ist das?
Es wird beides gekämpft. Es gibt 10 Gewichtsklassen. Um 19.45 Uhr ist Wiegen. Oder 19.30 Uhr. Ja, ich glaube 19.30 Uhr. Und 20.15 Uhr ist dann Kampfbeginn. Und letztendlich, es werden 5 Kämpfe absolviert. Man fängt an mit der kleinsten Gewichtsklasse, 57 Kilo. Dann die schwerste Gewichtsklasse, 130, in dem Fall ich. Und dann wieder die zweitkleinste. Und so verjüngt sich das und dann wird der allerletzte Kampf im 75, 74 sein.
Wie lange dauert es dann insgesamt, wenn das erst um 20 Uhr anfängt? Dann
Hängt davon ab, wie viele Kämpfe vorzeitig beendet werden. In der Bundesliga in der Regel nicht so oft, beziehungsweise jetzt, wo auch die Bundesliga verjüngt worden ist und auch das Leistungsgefälle nicht mehr so hoch ist, auch nicht so oft. Da werden, was für das Publikum sehr, sehr toll ist, die meisten Kämpfe über die gesamte Kampfzeit geführt. Und kann schon sein, dass dann so bis 10:30, 11, sowas, der Kampftag dauert, weil es wird dann auch noch, nach 5 Kämpfen wird auch noch eine 20-minütige oder 25-minütige Pause eingelegt, wo sich die Zuschauer nochmal mit Speisen und Getränken eindecken können. Und ja, es ist schon eine ganz Abendsveranstaltung.
Es klingt aber spannend, also ich würde mir das schon mal angucken.
Wie gesagt, die Einladung steht.
Ja, dann komme ich da drauf zurück. Wie wichtig ist denn auch Taktik?
Sehr wichtig. Also meinst du jetzt im Ringen im Allgemeinen oder in der Bundesliga?
Beides.
Naja, in der Bundesliga spielt die Taktik, auch die Teamaufstellung, eine sehr, sehr große Rolle, weil jeder Sportler eine gewisse Punktzahl hat. Ich zum Beispiel, weil ich in Schorndorf das Ringen gelernt habe, habe die niedrigste Punktzahl, -2. Aber jetzt zum Beispiel ein Sportler aus dem Ausland, der eine olympische Medaille hat oder eine WM-Medaille, hat 8 Punkte. Und als Team darfst du maximal 28 Punkte haben. Und dementsprechend müssen die Trainer halt haushalten, wie sie am besten aufstellen. Wie die den Kader am besten aufstellen, um noch innerhalb dieses Punktelimits zu bleiben.
Und wer legt die Punkte fest?
Der Verband. Also es gibt mehrere Kriterien. Zum Beispiel ein Bundeskaderathlet hat 3 Punkte. Ein ausländischer Sportler hat 5 Punkte. Und nach diesen Kriterien werden die halt eben kategorisiert. Diese Punkte stehen dann zu Beginn der Saison fest. Und die Trainer tun dann dementsprechend die Mannschaften aufstellen.
Das heißt, es wird quasi vorher festgelegt, wer jetzt der Stärkste in so einem Team ist. Einfach um das vielleicht mal so ein bisschen...
Jein. Man kann nicht unbedingt sagen, dass der, wo viele Punkte hat, unbedingt der Stärkste ist. Weil einfach auch seine Herkunft ja auch viele Punkte bestimmt. Also wenn du aus dem Ausland kommst, hast du automatisch 5 Punkte.
Dann will man verhindern, dass so
aber
viele...
Aber der Kosten-Nutzen-Faktor muss auf jeden Fall stimmen. Und ein Athlet, der 8 Punkte hat, der muss auf jeden Fall auch zünden. Oder ein Athlet, der 5 Punkte hat, der ist dann natürlich unter einem anderen Leistungsdruck sozusagen, als es jemand, der zum Beispiel 1 Punkt hat.
Ja.
Weil der Verein da ja einen viel größeren Invest setzt sozusagen.
Man will verhindern, dass die Bundesliga quasi von ausländischen Ringern überrannt wird.
Ja, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle.
Ja.
Der deutsche Sport und auch die deutschen Ringer sollten natürlich für die Vereine eine Motivation da sein, auch in der Jugendarbeit viel zu machen. Dementsprechend auch diese -2-Regelung. Der Rest wird halt eben mit internationalen Sportlern aufgefüllt.
So, dass man auch konkurrenzfähig ist.
Natürlich. Es gibt schlichtweg nicht so viele deutsche Ringer, als dass du jede Gewichtsklasse qualitativ hochwertig in der Bundesliga mit denen ausfüllen könntest.
Okay.
Also wir sind jetzt 16 Mannschaften.
Ja.
160 Ringe müssten das sein, eigentlich mehr sogar. Und so viele gibt es schlichtweg nicht, die wirklich auf internationalem Top-Niveau da performen könnten.
Das heißt, es gibt noch einiges zu tun, auch im Ringen, was die Nachwuchsarbeit angeht.
Natürlich, natürlich. Es gibt eigentlich, Nachwuchsarbeit ist immer das Wichtigste eigentlich, weil sie sind die Zukunft. Und ohne einen guten Nachwuchs, irgendwann werden mal die ganzen Oldies, ich bin ja auch schon ein älterer Mann,
total.
Mit meinen 26, werden die auch mal weg sein. Und dann dementsprechend, dann wird sich zeigen, wer hat halt viel in die Nachwuchsarbeit investiert und wer nicht.
Aber ja, es ist halt, in vielen Sportarten ist es ja ein großer Punkt, weil auch der Nachwuchs einfach fehlt.
Ja, ja.
Teilweise. Wie bist du denn zum Ringen gekommen? Und jetzt sag bitte nicht mit dem Bus.
Nee, so Flachwitze mache ich nicht. Ringen hat mir schon immer sehr gefallen. Raufen, kämpfen, wie auch immer. Ich habe es immer irgendwie geliebt.
Ja, warst du so ein typischer kleiner Raufbold?
Ja, genau, Raufbold, das klingt gut. Das klingt sympathisch. War immer ein typischer kleiner Raufbold. Und ich habe Fußball gespielt, habe Leichtathletik gemacht, wie jedes andere Kind. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Ringen überhaupt gibt. Mhm. Und dann gab es irgendwann mal ein Schulturnier vom Ringen. Aber ausgerechnet da war ich dann erkältet und konnte nicht teilnehmen. Mhm. Aber da habe ich dann zum ersten Mal erfahren, dass es sowas wie Ringen überhaupt gibt.
Ja.
Habe dann Judo auch ausprobiert nochmals als Quervergleich. Hat mir aber gar nicht gefallen, weil das irgendwie wie Unterricht nach dem Unterricht mir vorgekommen ist. Also mit diesen ganzen Regeln und dastehen und blablabla. War ganz langweilig, ich wollte kämpfen. Und deswegen.
Du wolltest einfach drauf loshauen.
Ich wollte einfach drauf los. Und dann ist es Ring geworden.
Wie alt warst du da?
Das erste Mal auf einer Matte stand ich, keine Ahnung, als Sechsklässler oder sowas. Weiß nicht, wie alt ist Mutter?
Das wollte ich dich gerade fragen.
Ich glaube, so lange her. Sowas,
ja.
Aber ich habe halt noch Fußball gemacht und Leichtathletik weitergemacht. War halt einmal die Woche im Ring. Und
was hast du da so in der Leichtathletik dann gemacht? Also jetzt wärst du wahrscheinlich der perfekte Kugelstoßer. Oder Speerwerfer oder Diskuswerfer.
Gesprintet habe ich viel und Weitsprung habe ich gemacht.
Ja?
Ja. Aber das war so, wie soll ich sagen, das war jetzt, glaube ich, noch recht so Kinderleichtathletik, wo du noch erstmal alle Disziplinen praktisch erlernst und dann noch nicht so spezialisierst. Auf jeden Fall habe ich dann nach wie vor das gemacht und halt einmal die Woche im Ring gewesen und über die Jahre, glaube ab dem Moment, wo ich dann so langsam in die Pubertät gekommen bin, so 13, 14, habe ich das dann alles Richtung Ringen ausgelegt und war halt dann 2-3 Mal die Woche in den Ringtraining. Und mit 15, 16, wo dann die ersten Muskeln gekommen sind, habe ich gedacht, boah, ja, das gefällt mir so. Und habe da, wie soll ich sagen, mein Training dann halt danach ausgerichtet. War halt dann jedes Mal im Verein, jedes Training und habe mich dann mit 17 im Fitnessstudio angemeldet und habe dann noch nebenher ein bisschen gepumpt. Soll heißen, ich bin dann in den Hohlpausen oder in den Hohlstunden drüber ins Fitnessstudio gelaufen oder in der Mittagspause oder hab irgendeinen Unterricht, den mir nicht so Spaß gemacht hat, ausfallen lassen und war dann im Fitnessstudio. Und hab dann praktisch eine ziemlich gute physische Basis gelegt und hab dann auch relativ schnell dann auch die ersten Erfolge sammeln können. Und halt eben diese Erfolge haben mich dann motiviert weiterzumachen. Okay, boah, ich bin jetzt württembergischer Meister geworden, oh, ich will jetzt auf eine deutsche Mannschaft fahren und dann auf eine deutsche Mannschaft gefahren, maßlos versagt, richtig kassiert. Oh. Aber du hast auf einmal die Jungs gesehen. Ich meine, für mich war das beeindruckend. Ich war im Schulhof immer der größte, breiteste, stärkste. Mhm. Und auf einmal waren da ganz andere Jungs und die haben mich verprügelt. Mhm. So. Und da habe ich gedacht, boah, ich will auch so sein wie die. Und habe halt dann wieder härter trainiert, dann auf der Deutschen dann recht schnell Medaillen sammeln können. dann durfte ich auf eine WM fahren und habe dann wieder Jungs gehabt, die dann nochmal größer, breiter und stärker waren. Und so ging es halt immer weiter. Ich wollte halt immer auch immer ein größerer Fisch werden und sozusagen bildlich gesprochen. Und ja, das ist jetzt die Motivation im Kern, nach wie vor einer von den ganz, ganz großen Fischen zu sein. Ja.
Ein ehrgeiziger Kerl hier.
Kann man so sagen, ja.
Also, du hast es dann aber selber gemacht oder waren das schon Denkimpulse von deinen Trainern in Schorndorf, dass du gesagt hast, ja komm, ich melde mich da im Fitnessstudio an und will da noch mehr physische Kraft und sowas dazu
bekommen? Ja, das war einfach von mir aus, weil mir das Krafttraining sehr gut gefallen hat. Sieht man ja auch ein bisschen. weil es eine kleine Leidenschaft war und das hat natürlich das Ringen noch unterstützt.
Ja, klar. Ist es von Anfang an klar, in welche Gewichtsklasse man dann rutscht?
Nee, eigentlich nicht, weil dein Körper legt da konstant eine Veränderung hin. Ich habe während der Pubertät jährlich 12 Kilo zugenommen.
Oha.
Und ja, und da ist es dann schwer, dann irgendwie zu sagen, wo landet man. Gut, von meiner Größe war es dann relativ bald klar, dass ich auf jeden Fall ins Schwergewicht gehe oder zumindest ins Halbschwergewicht. Und ich habe dann im zweiten Jahr der Junioren dann auch die Entscheidung getroffen, ins Schwergewicht zu gehen oder mit den Trainern zusammen. Ja, ich werde Schwergewichtler.
Okay.
Und halt eben dieser frühe Schritt und dieses frühe Ausrichten auf Schwergewicht und kein Gewicht mehr machen, viel Krafttraining, viel Essen, hat mir, denke ich, auf jeden Fall geholfen.
Das klingt ein bisschen einfacher als das, was man vom Frank Stäbler so manchmal gehört hat, der dann so vor seinem Wettkampf noch das ganze Wasser restlich irgendwie rauspressen musste, der sich dann eine Woche runterhungern oder zwei Wochen runterhungern muss und so. Das klingt bei dir irgendwie schöner.
Ja, es ist natürlich schöner, wenn alle hungern müssen und du kannst auch an der Hotellobby dich abends vollstopfen und richtig schön reinhauen. Allerdings, der Nachteil ist halt, es kann unter Umständen vorkommen, dass sein Gegner halt einfach viel, viel mehr wiegen wie du. Und es ist halt dann nicht mehr ganz so schön.
Ja, aber das Maximum ist doch bei 130.
Genau, hier. Ja. Aber die nächste niedrigere Gewichtsklasse ist 97. Das ist ein sehr, sehr großer Bogen, 33 Kilo.
Ja.
Und da kann es halt dann sein, dass du das Gewicht, du hast ja nicht von einer Nacht auf der anderen von 97 auf 130, weißt du?
Nee, das muss
das
man dann schon.
Das ist ein sehr, sehr langer, harter Prozess, wo du sehr, sehr viel Zeit alleine im Kraftraum verbringen musst. Schwere, harte körperliche Arbeit zu machen. Und das ist halt die Schattenseite der Medaille. Das sieht man halt nicht. Natürlich ist es geil, nicht auf Diät gehen zu müssen, einfach weiter essen zu können.
Ja, gut, aber du musst dich ja trotzdem gesund ernähren.
Ja,
du kannst ja jetzt nicht hier so.
Also meine Insta-Follower werden vermutlich was anderes behaupten, weil ich sehr oft Bilder von Burgern und sowas poste. Aber was die Leute nicht wissen, ist mein zweites Abendessen, weißt du?
Ja.
Mein erstes Abendessen ist sehr gesund, ist dann meistens Reis mit Brokkoli oder Nudeln mit irgendwelchem Gemüse. Mein Mittagessen ist genauso, da ernähre ich mich sogar eigentlich immer vegetarisch. Und ja.
Ja, und um 10 gibt es dann halt noch einen Burger.
Ja, ein Burger, Shawarma, Pizza, Sushi, was halt das Herz begehrt. Also das ist dann nochmal, um die Kalorien aufzufüllen, aber auch um dieses Loch hier im Herzen
zu füllen. Ach süß. Um das Loch im Herzen zu füllen. Das finde ich schön. Das machst du mit Essen.
Das klingt jetzt so, als hätte ich das klingt jetzt nach Bridget Jones und Schokolade zum Frühstück. Nee, aber liebe gutes Essen einfach, das wollte ich damit sagen.
Das und kann ich nachvollziehen.
Reis mit Brokkoli, so gesund es auch ist, ist halt, ja, nicht so, es haut einen nicht so um, ne? Also da ist halt am Ende des Tages dann auch
diese Liebe, die fehlt.
Genau,
ja.
die fehlt.
Ja.
Und die hole ich mir halt über gutes Essen.
Okay. Du hast aber ja auch einen relativ hohen Grundumsatz, nehme ich an.
Ja.
Also,
ich sag mal so, wirklich zu Peak-Zeiten, wenn ich trainiere ohne Ende, extrem qualitativ hochwertiges Training habe,
ja,
dann kann schon sein, dass da mal so 8.000, 9.000 Kalorien über den Tisch gehen, damit ich das auch irgendwie durchstehe.
Aber das geht ja nur noch mit Nudeln mit Zucker, oder?
Ja, nicht mit Zucker, aber sehr, 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 sehr große Portion auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, aber eine regulären Trainingswoche sind es eigentlich so 5 bis 6.
Pro Tag?
Ja. Am Wochenende aber weniger. Weil in dem Moment, wo ich nicht trainiere, brauche ich einfach viel, viel weniger. Da kann ich mit 3.000, 4.000 Kalorien ganz entspannt.
Oh, ganz entspannt, 3.000, 4.000 Kalorien am Tag. Wer träumt da nicht von?
Ey, aber das ist auch Arbeit. Upsala. Das ist auch verdammt viel Arbeit. Weil manchmal bist du halt am Wochenende unterwegs, kommst du abends heim und merkst, fuck, ich habe noch, darf ich das überhaupt auf dem Podcast sagen, solche obszönen Wörter?
Ja.
Okay.
Also wegen
Mist.
Mir?
Menno, ich habe noch ganz wenig gegessen
Mist.
Heute.
Ich habe noch so Hunger.
Ja, genau.
Und ja gut, aber wenn es um Essen geht und Hunger, dann kann ich schon verstehen, dass man da kann man ja schon böse werden. So
ja.
Hangry und so.
Oh, ich bin ein ganz schlimmer Fall von Hangry.
Oh. Du hast jetzt aber keinen Hunger.
Nee, für einen Moment geht's noch.
Okay, also hier würden auch, also ich hätte dir hier was hingestellt.
Ja, ich hätte es mir auch genommen.
Okay, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu den ernsten Themen des Lebens.
Jawohl.
Naja, nicht ganz so ernst, aber ich habe mich gefragt, Ringen auf Englisch.
Wrestling.
Wrestling,
ja.
Aber Wrestling ist was ganz anderes als Ringen.
Ja, die Leute haben halt diese WWE
ja.
im Kopf, dieses World Wrestling Entertainment, was halt ein Showkampf ist. Ja. Das ist eine Choreografie. Wenn man auch manchmal auf YouTube kann man sich so Kämpfe von denen anschauen. Hm. Wenn das Mikrofon zugeschaltet ist und die geben sich dann manchmal oft auch Anweisungen. Okay, ich mach jetzt das und das. Okay, das und das.
Ja, man sieht es ja, dass die sich jetzt nicht unbedingt gegenseitig
bodychecken. Es gibt aber verdammt viele Leute, die denken, das ist echt. Das wirst du nicht glauben, aber sehr, sehr viele Leute sind felsenfest davon überzeugt, dass es echte Kämpfe sind.
Ja, wenn das halt gerne glauben möchte, das darf der ja glauben.
Aber auf jeden Fall, wir distanzieren uns von der WWE. Nee, aber was soll ich sagen? Viele Techniken, die machen, die absolvieren, haben ihren Ursprung im Ring. Die ganzen Würfe und sowas, Suplex, sind Würfe aus dem Ringen. Aber bei uns gibt es halt natürlich nicht diesen Showgedanke, dass auch jemand wie so ein Fisch auf der Matte auf dem Rücken rumzappelt und sowas. Das gibt es bei uns nicht.
Nee, es gibt aber bei euch diese Ringe auf der Matte, richtig?
Genau, ja.
Was haben die denn zu bedeuten?
Also, das ist praktisch die Einzäunung oder damit wird das Kampffeld beschränkt.
Mhm.
Und wenn du praktisch den Gegner aus diesem Ring heraus beförderst, dann bekommst du einen Punkt.
Wie viele Punkte brauchst du zum Gewinn?
Ein mehr als der Gegner, beziehungsweise du musst die letzte Werte machen. Nee, aber um deine Frage wirklich korrekt zu beantworten, du kannst den Kampf vorzeitig beenden mit einer Punktdifferenz von 8 Punkten und mit einem Schultersieg. Also indem du deinen Gegner mit beiden Schultern auf die Matte legst.
So im Boxen würde man K.O. nennen.
Genau, ja.
Würde
ja,
man es K.O.
Ja,
nennen.
Ja.
So, dass es verbildlicht ist für die, für unsere Zuhörer. Man hatte vielleicht manchmal, wenn man jetzt dringend schon mal geguckt hat, dann hat man vielleicht manchmal den Eindruck, dass irgendwie jetzt einer gewonnen hat, der den Kampf eigentlich gar nicht dominiert hat.
Ja, da kommen wir wieder zum Spiel mit der Taktik.
Ja.
Da kann man manchmal sehr clever vorgehen, indem man einfach zum Beispiel einen Kampf 1-1 gewinnt, indem man einfach die letzte Wertung bekommt.
Ist es nicht ein bisschen unfair auch?
Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Problem und die klugen Köpfe im Ringen sollten sich Gedanken machen, wie man das besser lösen könnte, wie man das auch für das Publikum gerechter lösen könnte. Aber ich sage vorweg, ich habe jetzt auch keine Lösung aus dem Stegreif parat, wo ich sagen würde, okay, genau so müssen wir es machen.
Aber es ist schon verwirrend. Also jetzt gerade für einen Zuschauer, der vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal sagt, oh komm, ich gehe mal nach Schondorf, guck mir das mal an und dann sehe ich einen Kampf. Der Yellow, der kämpft da gegen XY und stellt sich eigentlich echt gut an und der andere macht die letzte Wertung und du bist raus.
Ja, Beziehungsweise, es kann auch sein, am bittersten ist, wenn zum Beispiel ein Kampf 1-1 ausgeht, wenn keine technische Wertung gefallen ist, aber du einfach nur einen Punkt bekommen hast, weil du der Aktivere warst. Und es ist im Ring halt oft so, in der Regel, der Aktivere kriegt die erste Eins. Und sofern du nicht gerade dermaßen dominierend bist, bekommt dann auf automatisch der andere die zweite Eins. Und dann steht es 1-1. Und der, wo praktisch die zweite Eins bekommen hat, hat die letzte Wertung und für den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Und ja, das kann dann halt praktisch sein, dass dieser Mann dann, oder diese Frau, wie auch immer, den Kampf eigentlich unrechtmäßig gewonnen hat. Als objektiver Betrachter, weil der halt einfach nicht so viel gepowert hat, nicht so viel aktiv gewesen war am Ende des Kampfes, aber trotzdem halt einfach durch eine gute Taktik den Kampf gewonnen hat.
Entsprechend ist Taktik halt einfach wirklich Spiel- oder kampfentscheidend.
Natürlich, sehr essentiell.
Das muss man aber auch erstmal lernen.
Ja, natürlich, da brauchst du viele Jahre Erfahrung. Deswegen machen wir auch im Training oft Trainingswettkämpfe. Wir werden da auch von unseren Trainern oft gebrieft und gehen da mit denen auch Kampftaktiken durch, wie man in einen Kampf geht, was so die Zielsetzung ist. Und ja, dementsprechend hofft man natürlich dann das Beste rauszuholen.
Trainer ist auch ein gutes Stichwort. Dein Trainer ist gleichzeitig dein Stiefpapa.
Ja.
Und der Vorstand.
Ja, genau, vom ASV Schaumdorf.
Ja. Ist auch eine lustige Kombi, oder?
Ja, das ist halt so über die Jahre halt entstanden. Ich habe halt von meiner Familie dann sehr, sehr große Unterstützung bekommen, was das Ringen angeht. Also in dem Moment, wo der auch gemerkt hat, dass ich da selbstständig da meine Tasche packe, um noch zusätzlich ins Fitnessstudio zu gehen, da hat er dann auch angefangen, mich echt sehr zu unterstützen.
Er war auch Ringer.
Ja, genau, ja. Auch Ringer. Und mich zu unterstützen und haben dann auch viel zusammen trainiert. Ja, auf jeden Fall habe ich da sehr, sehr von profitieren können. Und hat mir auch echt geholfen, so diese ersten Schritte, dieses gewisse Niveau erstmal zu erreichen. Mhm. Jetzt natürlich, wo ich in der Nationalmannschaft bin, eigentlich immer in Heidelberg bin zum Trainieren. Da sind jetzt, das mache ich im Kampfbereich, arbeite ich da viel mit dem Bundestrainer oder mit dem Landesstützpunkttrainer in Heidelberg oder mit meinem Sensei. Das ist ein Ringer von fortgeschrittenem Alter, der auch in Heidelberg sehr viel trainiert. Wenn er das hört, dann würde er bestimmt sauer sein. Weil so alt, sagt er, ist er gar nicht, aber ich nenne ihn immer Opi. Auf jeden Fall geben mir dann sehr viel Ratschläge, weil die halt einfach mich permanent sehen. Ja. Weil die einfach die ganze Zeit mit mir im Training sind, weil die auch viel im Ausland mit mir im Trainingslager sind. Aber du bist ja nicht von einer Nacht auf die andere gleich auf diesem Level.
Richtig.
Und in diesen vielen langen Trainingsstunden, wo ich noch ein kleines Fischchen war, um wieder zu dieser Analogie von vorhin zu kommen, da hat er mich auf jeden Fall unterstützt, gecoacht und mir viele, viele gute Ratschläge gegeben.
Und er bleibt ja auch Coach. Also klar hast du einen Nationaltrainer oder einen Bundestrainer, aber du hast ja natürlich auch einen Bundesliga-Trainer.
Natürlich, und er bleibt auf jeden Fall auch Ansprechpartner.
Ja. Ich finde es eine schöne Kombi und es unterstreicht diesen Gedanken der Ringerfamilie nochmal so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Also meine ganze Familie, die unterstützt mich. Meine Mom, die ist auch mein größter Fan, die muss immer dabei sein. Und die ist auch ganz, ganz nervös immer vor meinen Kämpfen, teilweise mehr als ich. Und ich meine, Schwergewicht, Essen ist essentiell. Meine Mama ist eine verdammt gute Köchin. Und die ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt hier sitze mit 130 Kilo. Weil die halt einfach sehr oft sehr, sehr gut für mich kocht.
Was gibt's dann da?
Also, wenn es halt wirklich auch, wie soll ich sagen, die Kalorien decken soll, sehr, sehr viel Pasta. Ich liebe Pasta.
Ja.
Meine Mutter kann unglaublich gut Pasta machen. Meine Mutter kann im Allgemeinen unglaublich gut kochen. Also, wenn meine Mama mit Liebe kocht, das ist wirklich, hat sehr, 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 sehr hohes
daher
Niveau.
Daher kommt es.
Ja, wenn die mit Liebe kocht, es ist echt sehr lecker. Aber wir kommen auch ein bisschen aus so einer, wie soll ich sagen, Kochfamilie.
Ja.
Mein Opa hatte mit meiner Oma zusammen eine Konditorei.
Ah.
Kaffeekramer, ja. Und dementsprechend kommt auch wahrscheinlich diese Vorliebe für gutes Essen oder ja, halt auch diese Begabung dafür. Und ja, meine Mama, die hat dann sich natürlich auch ein paar Sachen von meinem Opa abgeschaut. Also die kann super gute Kuchen, Torten, Desserts, wie auch immer machen. Und ja, ich freue mich dann jedes Mal, wenn irgendein Feiertag ist und meiner, die sich dann verpflichtet fühlt, uns alle was richtig Leckeres herzuzaubern. Und das macht sie dann auch. Sie zaubert was unglaublich Leckeres.
Also gibt es auch immer was für einen süßen Zahn.
Natürlich, ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, im Gegensatz zu vielen anderen, die so Haribo und so Blödsinn essen, gar nicht. Ich esse gern mal ein gutes Dessert, ein leckeres Stück Kuchen. In letzter Zeit, während Corona, habe ich auch eine Vorliebe für so Hanuta-Riegel und für so Ferrero-Sachen entwickelt. Ich saß einfach viel zu viel unbeaufsichtigt auf meinem Sofa.
Unbeaufsichtigt, ja, ist auch gut.
Und da mussten halt die Süßigkeiten dran glauben. Und da habe ich auch diesen süßen Zahn entwickelt.
Ach so.
Also, dass ich solche Ferrero-Sachen dann esse. Aber eigentlich bin ich, was Süßigkeiten angeht, nicht sehr angetan. Also ich kaufe mir eher Datteln, als dass ich mir von Haribo irgendeinen Blödsinn kaufe.
Ja gut, das muss ich ja auch mögen.
Ja, und das mag ich halt noch.
Ja. Ja. Wir sind schon wieder beim Essen.
Ja, wir scheinen, als hätten wir Hunger, ne?
Nee, also ich habe jetzt für meinen Teil keinen Hunger, aber ich finde es schön, wie du davon sprichst. Es ist auch so.
Essen
so
ist eine Leidenschaft von mir.
Liebe, Leidenschaft, das ist jetzt schon zum zweiten Mal, kommt es so rüber. Also der Jelo, der brennt fürs Ringen und fürs gute Essen.
Das stimmt, ja. Für eigentlich alle schönen Dinge im Leben. Also ich versuche da die Work-Life-Balance immer so zu finden zwischen Leistungssport, wenn man das so sagen kann, Work-Life-Balance und natürlich den anderen schönen Dingen im Leben. Und da gehört natürlich Essen ganz klar für mich dazu.
Das ist, finde ich, aber auch eine schöne Betrachtungsweise von dir, weil viele Leistungssportler sind dann eher so, dass sie so von ihrem Leben reden, dass sie ständig irgendwelche Abstriche machen müssen. Und das klingt bei dir jetzt nicht so.
Natürlich, du musst zu gewissen Zeiten Abstriche machen.
Ja.
Und wenn es ernst wird, dann lebe ich dann halt teilweise auch wie ein Mönch. Aber du kannst es nicht permanent durchziehen. Also ich zumindest nicht. Und auch viele andere Sportler, mit denen ich rede, die können es auch nicht. Und du musst da praktisch diesen schmalen Grat zwischen Lebemann und Mönch da einfach dann wandern können und halt dann genau wissen, wann du das machst. Und dadurch, dass ich da manchmal auch dann, wie soll ich sagen, dann auch schön lebe und mir dann ein bisschen freier bin, genieße ich es dann aber auch umso mehr und kannst auch dann mehr genießen, wenn du dann praktisch in diesen Tunnel kommst und dann wirklich alles ausblendest und dann nur noch den Wettkampf im Fokus hast. Da lernst du das auch viel mehr zu schätzen und freust dich ja noch wirklich auf diese Zeiten. Im Gegensatz, als wenn du permanent wirklich so leben würdest.
Ja, ich denke auch, dass das mit der Sportart an sich wahrscheinlich zu tun hat. Also jetzt so ein Ausdauerläufer, der kann das vielleicht nicht so wie du.
Ja, das kann natürlich also gut sein, ja. Klar, so eine Sportart, wo vielleicht ein bisschen eindimensionaler ist, ohne jetzt den ganzen Läufern was Fieses sagen zu.
Das aber du gesagt.
Ja, aber letztendlich im Ringen gibt es so unglaublich viele Komponenten. Und du kannst auf so unglaublich viele Art und Weise einen Kampf gewinnen. Im Laufen jetzt, um dieses Laufen sinnbildlich zu nehmen, deshalb muss halt das Schnellste sein. Muss halt laufen.
Ja gut, aber auch da gibt es Taktik.
Natürlich, da gibt es auch Taktik und Lauftechnik und was auch immer und gute Laufschuhe und wie auch immer. Aber da denke ich, spielt auch diese physische Rolle wirklich eine ganz große Rolle. Natürlich im Ringen auch, im Leistungssport, in jedem Leistungssport spielt die Füße eine große Rolle. Aber im Ringen ist es besonders, dass du auch durch dieses Mindgame, durch diese mentale Stärke, durch diesen mentalen Fokus auch unglaublich viel machen kannst. Letztendlich, ich würde sagen, im Ringen, wenn du 80% deiner Leistungsfähigkeit, deiner körperlichen Leistungsfähigkeit hast, aber dafür 100% deiner geistigen Leistungsfähigkeit, besiegst du alle anderen, die vielleicht 100% ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit haben, aber nur 70, 80% ihrer geistigen Leistungsfähigkeit. Und der Frank Stedler zum Beispiel von dem wir es vorhin auch schon hatten, der ist halt ein Positivbeispiel, was diese mentale Stärke angehen würde. Der ist, was es angeht, unglaublich stark und auch echt ein Vorbild, von dem man sich da auch den einen oder anderen guten Reitschlag auf jeden Fall einholen kann und auch immer schön beobachten kann, wie geht er in so einen Kampf rein, wie führt er einen Kampf, was ist so seine Körpersprache. Also was dieses Mentale angeht, da das spielt auf jeden Fall eine unglaublich große Rolle im Ring.
Da ist er schon ein Tier, ja, das muss man, muss man sagen. Also jeder, der den Frank mal reden gehört hat, der wird das, glaube ich, bestätigen. Sind denn alle Ringer, um das jetzt einfach mal so vereinfacht zu sagen, so ein bisschen im Schatten von Frank? Oder?
Ja, im Schatten hat so einen negativen Beigeschmack. Der Frank Stäbler ist dreifacher Weltmeister, Olympiamedaillengewinner. Und wahrscheinlich der erfolgreichste Ringer der letzten Zeit für Deutschland. Natürlich kriegt er die größte mediale Aufmerksamkeit und er hat ja auch alles dafür getan mit seinem mit seinen Auftritten im TV, mit seinem Big Brother-Auftritt und auch jetzt mit seinem Last Fight, dass er in der Presse noch erhalten ist. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Sache, weil er letztendlich dazu geführt hat, dass das Ringen insbesondere oder im Allgemeinen eine größere mediale Präsenz hat. Also von dem her, Ehre wem Ehre gebührt und der, wo die Medaillen holt, der ist halt auch in der Aufmerksamkeit. Es ist immer so.
Und es ist vor allem schön, dass dadurch das Ringen ja auch in die Aufmerksamkeit der Menschen gezogen wird.
Natürlich, ja.
Außerdem habt ihr, glaube ich, einen Gewichtsunterschied von mindestens 60 Kilo. Also das.
Ja, das natürlich auch.
Gibt es da viele, viele Gemeinsamkeiten oder ist so eine 60 Kilo weniger schwere Gewichtsklasse da tatsächlich taktisch oder physisch anders aufgestellt?
Es ist eigentlich ganz anders.
Ja, kann man es denn überhaupt vergleichen? Gell?
Kann man eigentlich nicht vergleichen. Ja. Und manche gehen sogar so weit zu sagen, dass Schwergewicht nochmal eine eigene Art Ringen für sich selber ist. Aber wie soll ich sagen, in diesen Sachen wie mentale Vorbereitung und sowas, Einstellung, solche Sachen, da kann man sich natürlich Tipps einholen, natürlich. Aber jetzt ringerspezifisch, welche Techniken, welche Griffe, sonst was, da macht es wenig Sinn, mit so kleineren Gewichtsklassen da sich auszutauschen.
Ist ja aber auch irgendwie witzig, dass es eine Sportart ist, aber dass man da so.
Ja, das ist
gefühlt sind es ja zwei Sportarten.
Genau, ja, und das dann, ist gell? Auch das Faszinierende. Wie die Ringer teilweise aussehen. Also ein Ringer in einer Gewichtsklasse von 57 Kilogramm kann ganz klein sein, aber es gibt auch welche, die sind, keine Ahnung, 1,80 teilweise fast schon. Da gibt es so einen Armenier, der ist unglaublich lang, unglaublich dünn. Und was ich damit letztendlich sagen will, ist, das Aussehen eines Ringers ist egal. Jeder findet halt zu seinen Hebeln, zu seinen körperlichen Voraussetzungen den passenden Ringstil und letztendlich, es gibt ganz, ganz viele Wege zum Sieg. Man muss nur den richtigen für sich selber finden.
Das finde ich ansprechend gesagt.
Danke dir.
Bringt mich nochmal auf ein anderes Thema, weil du das jetzt so hervorgehoben hast. Du setzt dich neben deiner Ringerkarriere auch gegen Diskriminierung und Rassismus ein? Hast schon das ein oder andere gesellschaftskritische Interview gegeben? Ich will da jetzt gar nicht so weit vorgreifen. Willst du da was zu sagen?
Ja, ich habe schon das Glück gehabt, mich mehrmals zu diesem Thema äußern zu dürfen, beziehungsweise habe mich geäußert und meine Stimme wurde sogar gehört. Und letztendlich, ich finde, Sportler sind eigentlich haben keine politische Position inne. Das ist jetzt nicht die Aufgabe von Sportlern, irgendwie in Parteipolitik und sonst was einzugreifen. Aber ich finde, wir Sportler haben letztendlich eine gewisse Vorbildfunktion. Und da finde ich es halt wertvoll, wenn man zu solchen allgemeingültigen moralische Norm, dann seine Meinung ausspricht und dann auch manchmal unrechte Dinge anspricht und thematisiert. Und einfach die Aufmerksamkeit unserer Gesellschaft drauf lenkt. Und mir geht es eher darum, zu kommunizieren, dass, auch wenn wir vielleicht alle unterschiedlich aussehen, aber letztendlich sind wir immer noch dieselben, haben alle dieselben Träume, haben alle dieselben Wünsche, dieselben Sorgen. Und ja, einfach diese Kommunikation, dieser Austausch unter den Leuten, so sehr sie auch verschieden sind, sind sie dann doch gleich. Das wollte ich halt mit meinem Gesprochenen erzeugen.
Umso wichtiger ist es ja, dass Menschen mit Vorbildfunktion, so wie du, ihre Stimme erheben.
Ja, ja.
Auch wenn es dir zwischenzeitlich mal ein bisschen zu viel geworden ist, aber ich finde, wenn man seine Reichweite so für etwas nutzen kann, das so viel Sinn hat, dann kann ich das nur bewundern.
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es eine schöne Sache, wenn man was bewirken kann, wenn man, wie soll ich sagen, ein höheres Ziel noch da mitwirken kann. Andererseits ist die traurige Sache, dass man ja überhaupt drüber reden möchte, müsste, muss. Und ja. An sich wäre es ja eigentlich viel schöner gewesen, wenn wir einfach nur hier gesessen hätten, über meine Vorliebe für gutes Essen und was weiß ich was geredet hätten, über meine Vorbilder, und das gar kein Thema gewesen wäre.
Ja. Wir können auch noch ein bisschen über Sport reden.
Gerne, gerne.
Der Grund, oder was heißt der Grund, das, weshalb es so schön ist, einfach auch Sport zu machen, weil da einfach alle gleich sind, außer sie sind Dopingsünder. Oder hast du zum Beispiel eine, um das Ganze hier jetzt noch ein bisschen positiv abzurunden, schön abzurunden als Gespräch, eine liebste Sportanekdote aus deiner jetzt ja schon über 10 Jahre andauernden Sportkarriere?
Eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, die eine Anekdote habe ich jetzt nicht, aber ich kann gerne schildern, was letztendlich mich dazu motiviert, den Leistungssport zu machen.
Ja.
Letztendlich die außenstehenden Leute, die sehen ja nur diese 10%, diesen Erfolg, den man hat, wenn man auf der Bühne steht, bejubelt wird und sowas. Und diese 90%, wo du in irgendeiner Striegenhalle bist, Blut, Schweiß und Tränen verströmst, dir mit irgendwelchen Osteuropäern den Schädel einschlägst im Trainingslager in Litauen. Das ist halt der nicht so schöne Teil. Dir tut alles weh, das Essen ist oft nicht so gut. Und die Unterbringungsmöglichkeiten sind jetzt auch nicht so komfortabel und so luxuriös, muss man ehrlich sagen. Aber diese Kameradschaft, dass du einfach mit deinen Jungs, die alle dieselben Träume, dieselben Ziele haben, da zusammen bist, und da entstehen auch echt immer sehr, sehr lustige Situationen. Zum einen, weil es einfach viel Blödsinn dabei rauskommt, wenn man mehrere junge Männer auf engen Raum einpfercht. Oh je. Und zum anderen natürlich, weil es einfach die Freundschaften, die dabei geschlossen sind, eine ganz schöne Sache sind. Und natürlich auch dieses Gefühl, das man hat, wenn man einen Wettkampf gewinnt, wenn man eine Medaille gewinnt, wenn man, das ist unbeschreiblich. Also da fühlt man sich wie auf so einer Wolke. Da geht man mit einer ganz anderen Leichtigkeit durchs Leben. Und diese kleinen, aber kurzen Momente, die machen süchtig. Und ja, und die sind der Grund, warum man das alles auf sich aufnimmt.
Ja.
Leistungssport ist, klar, es ist ein toller Beruf. Und es ist ein Privileg, dass ich sehe es als Privileg, dass ich eine Bundeswehr-Sportfördergruppe bin und bin auch überglücklich darüber. Aber es ist jetzt nicht einfach so, dass wir da sind, ein bisschen trainieren, ein bisschen spielen, ein bisschen rumpimmeln und jeder geht danach wieder nach Hause. Also eigentlich jedes Training gebe ich alles.
Ja.
Und so oft im Training, ich kann nicht mehr, aber ich mache halt irgendwie noch weiter. Mir tut alles weh, die Lunge brennt. Ich denke so, fuck, was mache ich hier noch? Ich werde zu alt für den Scheiß. Aber diese schönen Momente, die wiegen das mehr als auf. Und dementsprechend sehe ich das auch gerade als die schönste und beste Zeit meines Lebens. Und es tut mir auch jeder ehemalige Ringer bestätigen, dass die beste Zeit ist. Und ich versuche es einfach zu genießen. Also ich habe jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, dieses Alter erreicht, wo ich nicht nur diese Belastungen sehe, diesen Stress, diesen Leistungsdruck, daher auch diese mentale Herausforderung, die Nervosität und sowas vom Kampf sehe, sondern wo ich das richtig genieße, wo ich mich lebendig fühle, wo ich merke, okay, du spürst als Mensch die gesamte Bandbreite der menschlichen Emotionen, von Glück, Trauer, von Nervosität, Wut, alles Mögliche, Frustration, aber du fühlst dich einfach lebendig. Und das für mich macht Leistungssport aus. Und das für mich, das macht die Sache so wertvoll, weil ich könnte es mir nicht vorstellen, jetzt zu tauschen und einfach einem normalen 9-to-5-Job nachzugehen, wo ich von Wochenende zu Wochenende lebe, wo ich mit Kollegen zusammen bin, die ich nämlich nicht wirklich leiden können und ich die nicht wirklich leiden kann. Und man macht gute Miene zum bösen Spiel und lacht über die schlechten Witze von denen. Mhm. ja, im Leistungssport ist halt das Besondere, das war auch viele negative Erfahrungen, viele negative Gefühle, aber die schönen Gefühle sind dafür umso schöner.
Und du lernst ja auch die negativen Gefühle zu verarbeiten.
Natürlich.
Und damit umzugehen.
Natürlich.
Und was dich ja dann auch wieder weiterbringt eigentlich.
Genau. Ich würde sagen, ich bin durch das Ringen ein ganz anderer Mensch geworden.
Einfach,
weil ich gelernt habe, mit diesen Drucksituationen umzugehen. Wenn ich da zurück an meine Hochschulzeit denke, wenn ich daran denke, wie meine ganzen Kommilitonen da vor Nervosität da zugrunde gegangen sind und Präsentationen, alles Mögliche so schlimm für die waren. Und für mich war es einfach ein entspannter Spaziergang, weil, also jetzt nicht das Studium an sich, es war sehr anstrengend, aber einfach so in Drucksituationen zu performen, ja. Weil ich finde, wenn du einmal gerungen hast, dann ist alles andere im Leben einfach. Mhm. Und ja, einfach mit diesem Leistungsdruck umzugehen, das hat mich schon sehr geprägt und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Und ich finde, Ringen ist ein sehr, sehr guter Charakter, spielender Sport. Und ich kann auf jeden Fall allen Leuten, die jetzt zuhören und junge Kinder haben, schickt eure Kinder zum Ringen. Die toben sich aus, die schlafen dann auch früher, machen weniger Blödsinn zu Hause. Und man lernt unglaublich viel beim Ringen. Viel Bescheidenheit, auch zu großen oder zu älteren Leuten hochzuschauen. Man hat wirklich Vorbilder im Ringen und auch Vorbilder im Leben. Und wie oft hat man das denn heutzutage noch, dass du wirklich Vorbilder hast, Leuten, zu denen du emporschaust, zu denen du denkst, oh, den Lebensweg, den die eingeschlagen haben, das ist eine tolle Sache, ich möchte es genauso machen. Und diese Orientierung im Leben hat mir halt das Ringen geboten und dementsprechend kann ich das allen anderen Leuten auch nur empfehlen. Jetzt nicht unbedingt, weil ich sage, oh, ihr müsst alle Leistungssport machen und jeder muss Sport machen. Abgesehen davon, dass es eigentlich eh gesund ist und jeder Sport machen sollte, einfach um sich selbst zuliebe. Aber nee, einfach um diese, wie soll ich sagen, dieses Zwischenmenschliche zu lernen.
Das finde ich einen schönen Schlusssatz. Oder ein schönes Schlussplädoyer für die Sportart, für den Leistungssport an sich. Vielen Dank. Ich hoffe, wir können dich in den nächsten 2 Jahren unterstützen und begleiten auf deinem Weg zur Medaille.
Genau. Ich hoffe, ich werde unterwegs sehr, sehr viele Medaillen sammeln und euch viel Grund zur Freude bieten.
Wir können dich natürlich sehen auf deinem Instagram-Kanal.
Da genau.
Da wirst du schon dementsprechend unterwegs sein und natürlich Sagen, wie es läuft.
Ja, ich werde übermäßig viel von meinem leckeren Essen posten, was ich immer esse. Aber das ist
Hauptsache Essen.
Ja, aber das ist nicht exemplarisch in meinem Leben. Ich esse auch sehr viel gesund. Aber keinen Mensch juckt es, wenn du einfach ein Bild von einem Salat postest.
Ja, oder Reis mit Brokkoli. Ja, das ist jetzt nicht so sexy.
Aber wenn du halt dann die Trüffelnudeln aus dem Parmesanleib Steakhouse ist oder den fetten Burger mit schönem Käse. Und da sind dann halt die...
Das sind die Emotionen.
Das hast du sehr schön gesagt. Das ist sehr schön gesagt, ja.
Ja, aber es ist so. Dein Instagram-Kanal heißt?
Man kann mich unter meinem Namen Jelo Kramer finden oder mein Alias, unter dem ich laufe, ist Chocolate Puppy.
Oh, Chocolate Puppy. Weil du doch auf so Schokolade stehst. Hast du...
Ja, das auch, ja.
Da ist er wieder, der süße Zahn.
Ja, genau.
Hast du auch einen Facebook-Account, oder?
Ja, Jelo Kramer natürlich. Unter meinem Namen findet man mich
Kramer da. Mit H?
Genau, Kramer mit H. Aber da bin ich nicht so sehr aktiv wie jetzt auf Instagram.
Sag, ist Facebook out oder was?
Ja, Facebook ist out. Das sind eigentlich nur noch alte Menschen.
Oh oh.
Oh oh, hat es gerade wirklich gesagt?
Nein, ich finde es gut, wenn du deine Meinung sagst. Bin da voll für.
Ja, auf jeden Fall, wenn man mich auf Insta finden will, einfach Jelo Kramer eingeben. Und ansonsten Chocolate Puppy, aber statt einer Null, nee, statt einem O eine Null.
Jeweils.
Jeweils, weil der Name leider schon vergeben war.
Ah. Ja gut, aber scheinbar wer Schokolade war, halt liebt. Ja,
scheinbar bin ich nicht der Einzige mit diesem guten, mit dieser Fantasie gewesen. Jemand anders war vor mir dran, aber jetzt weiß, wisst ihr es, Chocolate Puppy mit Null statt. Mit O.
Genau. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke, dass du so offen mit uns gesprochen hast oder mit mir in dem Fall. Wie gesagt, wir freuen uns auf deine kommenden Erfolge. Ich freue mich auf den Bundesligakampf, den ich verfolgen darf. Uns dürft ihr natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr Anregungen habt oder Ideen für kommende Gäste oder Feedback geben möchtet. Ihr findet uns auf unserer Homepage unter www.sportregion-stuttgart.de, alternativ auf Instagram unter Sportstuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an unseren Gast, das war sehr schön.
Ich habe zu danken, es hat sehr, sehr Spaß gemacht.
Und bis zum nächsten Mal, eure Debbie.
Ciao.